Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Beim Marketing geht es nicht mehr um die Dinge, die du machst, sondern um die Geschichten, die du erzählst. Das hat Seth Godin gesagt. Wenn ich jetzt auf die Marketingkonferenzen gehe, dann fehlt Storytelling in fast keiner Agenda. Die Frage ist, zu Recht oder ist es völlig überbewertet? Und wenn es zu Recht ist, wie kannst du die Möglichkeiten mit überschaubarem Aufwand nutzen? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Bei mir ist heute aus der kölschen Nachbarschaft, kann man schon fast sagen, der Michael Stiller. Michael ist von der Beratung Effektweit, auch Podcaster, sehr hörenswerter Podcaster. Und deswegen bin ich super happy, dass er heute den Weg hier in die Nachbarschaft geschafft hat. Lieber Michael, schön, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank, Robin. Ich freue mich auch hier zu sein. Ist in der Tat mit der neuen, ganz kurz mit der S-Bahn rübergefahren, 10-Minuten-Trip eigentlich nur. Haben wir nur viel zu spät entdeckt, glaube ich.
Ja, genau. Aber jetzt sind wir ja hier zusammen. Genau. Wir nehmen übrigens am Tag vor Karneval auf. Also morgen ist hier Weiberfastnacht. Jetzt ist gerade noch Ruhe. Die nutzen wir jetzt mal eben schnell, um das Thema Storytelling zu beleuchten. So. Ich habe so den Eindruck, man kommt gerade im Marketing um dieses Thema nicht mehr drum herum. Ist das zu Recht so? Das ist eigentlich nur alter Wein in neuen Schläuchen? Oder wie siehst du das? Mal so kurze Einschätzung.
Ich glaube, du kommst nicht richtig drum herum, weil du Storytelling brauchst. Allerdings verstehe ich jeden, und das haben wir auch ganz oft in unseren Beratungsprojekten, der sagt, du hör mal, Storytelling, geh weg, Geschichten schreiben, ne? Das kannst du für meine Kinder machen, aber musst du nicht mit mir machen. Ging mir ehrlicherweise auch so. Also mein erstes Storytelling-Buch, das habe ich mir irgendwann bestellt. Also ich bestelle immer so prophylaktisch manchmal Bücher, die mir so irgendwie über den Weg laufen. Habe das bestellt, habe das gelesen und es landete in dem Stapel, der so für Gäste gedacht ist. Weißt du, so an den bestimmten Orten, dann stapelt sich da ja so Geo-Hefte und sowas.
Repräsentativer Kram.
Genau, so repräsentativer Kram bei mir zu Hause. Und ich habe es echt ignoriert. Und dann habe ich das erstmal so quer gelesen, habe gedacht, nee, was für ein Quatsch. Und habe gedacht, ja, Geschichten zählen, ne, darum geht es im Marketing schon immer. Es geht ja schon immer darum, Leute mitzunehmen. Mittlerweile ist es so, dass wir Storytelling, wir sind eine Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Und es ist halt nicht nur für Content-Marketing, nicht nur für Social-Marketing, nicht nur für Werbekampagnen bei uns ein Thema, sondern wir nehmen es halt von der Strategie, da haben wir den Ansatz des Strategy-Tellings entwickelt, bis hin zur Selling-Story runter, bis hin zum Verkaufsgespräch. Nutzen wir Storytelling? Wir erzählen nur nicht immer, dass es Storytelling ist.
Ah, okay. Also ein bisschen das trojanische Pferd, was dann dem Kunden da irgendwie reingeschoben wird.
Ja, absolut, absolut.
Sehr schön. Wenn du es aber mal offensiv verkaufen würdest, sagen so, hier, Storytelling, das ist für dich wirklich hilfreich. Was ist so der Mehrwert? Was ist der Nutzen, den wir da dann auf Storytelling quasi aufs Etikett schreiben können?
Ja, ganz kurz, weil du es so schön gesagt hast, haben wir immer gemacht. Also wir sind viel in der Energiewirtschaft auch unterwegs. Ich habe drei Pitches verloren, weil ich Storytelling offensiv draufgeschrieben habe. Mittlerweile gehe ich aber in der Tat nur noch über diese Mehrwerte. Und das, was Storytelling aus meiner Sicht ausmacht, ist dieses wunderbare Framework, was du bekommst. Bei einer Story geht es ja immer darum, mir Gedanken darüber zu machen, wie ist die Zielgruppe? Wo ist die Zielgruppe gerade? Wie hole ich diese Zielgruppe ab? Wie beschreibe ich die so, dass die Zielgruppe auch denkt, ja, das bin ich. Da kann ich mich reinversetzen. Das macht eine gute Geschichte aus, wenn wir uns jetzt irgendwie Disney-Filme angucken, Star Wars-Filme angucken. Und dann nehme ich diese Person, diese fiktive Person, und das ist ja auch das Schöne, ne? Den ich anspreche, der fühlt sich ja nicht direkt angesprochen. Ne? Der hat ja eine Figur, worauf er es transferieren kann. Seine Unvermögen an der einen oder anderen Stelle, was man so hat, so das, wo er sagt, das läuft eigentlich gerade nicht so gut. Das nimmt er ja nicht als das. Der meint gerade mich, sondern der meint halt die Figur, die ich da beschreibe. Mhm. Und jetzt nehme ich diese Figur und beschreibe die Dystopie, die sich eventuell für diese Figur ergibt. Also das Schlechte, und das können wir Deutschen ja super. Also da tun wir uns ja echt nicht schwer mit, ne, alles irgendwie ins Miese zu reden. Und damit habe ich auch den Punkt, warum muss diese Figur sich verändern? Also wir nehmen Storytelling, oder eigentlich, ihr macht ja auch Werbekampagnen, da ist immer eine Veränderung mit dabei. Ne, da muss ja irgendwas anders laufen, ob ihr Lead Generation macht oder was auch immer. Und das ist eigentlich das Tolle in diesem Storytelling-Ansatz. Ich kann das halt auch intern nutzen und kann dem jetzt aber nicht nur diese Dystopie macht Angst, löst einen Fluchttrieb aus, ne? Meistens über so, ich nenne es mal gerne Rehlein-Effekt, ne? Dann bleiben die Leute einfach stehen, machen gar nichts mehr, so. Und dann musst du halt diese Utopie dazu setzen. Ne, Star Wars, das Universum wäre viel schöner ohne Darth Vader. Ne? Vajana will halt die Inseln alle wieder zurückhaben. 1000 Storys, die so genau laufen. Du hast dieses Ziel.
Mhm.
Und das motiviert.
Mhm.
Und dann kommt halt im Storytelling, wir nutzen meistens die Heldenreise, die typische, erklären dann, wie man zu diesem Ziel kommt und wie man auch den Menschen hilft, also dieser Heldenfigur, die ja deine Zielgruppe ist. Wie hilfst du dir jetzt, dahin zu kommen? Und das macht halt, oder das bringt dir halt in jeder Disziplin im Marketing den Punkt, dass du halt eine konsequente Kundenzentrierung hast, das, was wir ja eigentlich immer postulieren, was wir alle so gerne wollen.
Also das heißt, ich kann quasi das, was mein Kunde noch nicht gut macht, also meine Zielgruppe noch nicht gut macht, das kann im B2B sein, Thema, ihr generiert schlechte Leads, oder im B2C-Bereich irgendwie, warum du irgendwie jetzt deine, wie du deine Neujahrsvorsätze diesmal auch wirklich durchziehst, keine Ahnung, also irgendwas, was du schlecht machst, aber du transferierst es auf eine fiktive Figur und er sagt dir so, Michael, also du generierst schlechte Leads, sondern es gibt Unternehmen, viele Unternehmen generieren schlechte Leads und das liegt da und da dran. Also du packst es halt eben in einen fiktiven Kontext, damit die Leute sich wiederfinden und dann zu sagen, ach, das wäre doch gut, wenn das so laufen würde.
Genau, und du hast diesen Vorteil, das mögen wir ja nicht. Ne? Wir haben ja in uns ein wahnsinniges Konsistenzstreben, ne? Und das soll ja, das, was wir tun, ist ja richtig.
So, das natürlich, sonst würden wir es ja nicht tun.
Ja, genau, ne? Das haben wir ja früher auch schon immer so gemacht. Und das Schöne ist halt, dadurch hast du so einen Blitzableiter. Mhm. Ne? Das bin ja nicht ich. Ne? Der Robin erzählt mir jetzt gerade irgendwas von Unternehmen, wo das nicht so funktioniert. Gott sei Dank sieht das bei uns anders aus. Aber das kommt mir schon bekannt vor. So, das ist ja das, was dann in deiner Zielgruppe passiert. Ne?
Mhm. Und jetzt, wir sind ja beide auch relativ viel im Mittelstand unterwegs. Und da ist ja auch dann, wenn ich so dieses Thema Storytelling höre, ganz oft so dieser Einwurf, ja, Geschichten erzählen, mal ganz im Ernst, also wir wollen ja Produkte verkaufen und dieses Geschichte erzählen, wir haben keine Geschichten zu erzählen, wir haben tolle Produkte, ne? Aber wo finde ich die Geschichten, wenn sie mir nicht gerade ins Gesicht springen und wie bei Disney?
Naja, ja, genau, also das ist genau das Bild, was damit verkörpert wird, also gerade wenn du jetzt mal wirklich in so ganz trockene Branchen reingehst, wo es Maschinenanlagenbau, wo die halt gewohnt sind, ich habe mein Zettel, da sind jetzt die Produkte, Features drauf, die Leistungskriterien und der Ingenieur, der möchte das auch vorlesen gerne. Ne, so das
spannend.
Total spannend.
Kann Pixar das mal verfilmen?
Ja, genau so. Der Punkt, der dann aber zum Tragen kommt, und das kann man dann schon erklären, ne, du erzählst es ja nicht wie einem anderen Ingenieur. Ne? Also der technische Vertrieb, der läuft dann ja nicht in die Werkshalle rein und sucht sich den Hallen- oder den Anlagenverantwortlichen und dann tauschen die sich auch, sind beide happy über die Features, die man so hat. Sondern muss eben mit dem Einkauf sprechen, muss mit dem Geschäftsführer sprechen. Und plötzlich muss eine Geschichte draus werden. Plötzlich kommst du ja genau in die Diskussion rein. Ne? Was würde denn passieren? Ne? Oder was gefällt dir denn in deiner nicht? Du hast gerade viele Ausfallzeiten, du musst viele Rüstzeiten, hast du drin, viele Verletzte an deinen Maschinen, was auch immer. Und wie hilft mein Produkt dann jetzt? Oder wäre es nicht schön, wenn du weniger Verletzte hättest? Ne? In der Zukunft zwar dauerhaft. Nicht nur, weil du jetzt einmal jemanden hast, der aufpasst, sondern weil es eine dauerhafte Geschichte ist.
Mhm. Okay, das heißt, ich gucke mir einfach dann auch echte Praxis-Cases an. Ich erfinde die, um halt eben irgendwie Futter zu haben. Also das heißt, ich mache da auch wieder den Transfer, das Produkt im Praxiseinsatz, das zu dokumentieren mit Vorher-Nachher-Vergleich, so in die Richtung?
Ganz grob, ja. Das ist die Richtung, aber das ist so. Und ich glaube, da hilft Storytelling total. Das ist so diese alte Welt, lass uns doch mal über Nutzen sprechen. Ach, das kennen wir ja alle seit dem Studium. Ne? Produktnutzen muss in Forderung gehen und dann kommt halt irgendwie der doppelt gemuffte Flansch. Ne? Der Nutzen davon ist, dass er halt eine Haltbarkeit von so und so vielen Tagen hat und eine Verbiegungssteifigkeit. Ja, nee, das ist nicht der Nutzen. Ne? Das ist halt die Eigenschaft, die damit sich verbindet. Und ich muss im Storytelling aber dann wirklich auf den Nutzen gehen und gucken, was macht denn der doppelt vermuffte Flansch, dass mein Produkt halt wirklich perfekt funktioniert?
So, wen muss ich dafür ins Boot holen? Weil nehmen wir an, ich bin jetzt hier im Podcast, wahrscheinlich, wenn du den jetzt hörst, meinen Podcast, bist wahrscheinlich irgendwo im Marketing angesiedelt, wie die meisten Menschen, die ich kenne, die meinen Podcast hören. Ich kann mir ja nicht einfach hingehen und diese Geschichte aus den Fingern saugen. Das heißt, wen muss ich mir im Unternehmen vielleicht mit an Bord holen, damit ich Futter kriege, damit die Leute sich halt eben auch in dieser Geschichte wiederfinden, was ja die Kernessenz ist, was du ja auch eingangs gesagt hast.
Ich glaube, dass, also die triviale Antwort ist natürlich ein Vertrieb. Ne? Also die Leute, die wirklich draußen versuchen, Einkäufer zu überzeugen, die versuchen, Produktionsleiter zu überzeugen, die sollte ich auf jeden Fall da haben, damit ich ein Gefühl dafür bekomme, wie tickt denn diese Zielgruppe, für die ich halt die Story schreiben will. Schwieriger wird das in der Tat, wenn ich den Ingenieur damit reinholen muss. Und das muss ich. Also ich komme nicht dran vorbei. Es gibt aber auch da wieder viele Instrumente. Also nehmen wir mal das Value Proposition Canvas als Instrument, ohne das jetzt genauer zu erklären. Aber da gehe ich ja genau darauf ein, wo ich den Ingenieur dazu bringe, zu sagen, sag mal, der doppelt gemuschte Flansch, ne? Was hast du dir dabei gedacht? Ne? Warum ist der jetzt da drin? So, und dann fängt er an, mit Verbindungs- oder Verbindungssteifigkeit zu argumentieren. Aber irgendwann kriegst du ihn ja schon dazu, zu erklären, was macht es denn in der Produktgüte? Und das musst du machen. Das ist manchmal ein sehr mühsamer Prozess. Und das ist auch der Moment, wo ich definitiv nicht mehr von Storytelling spreche, wenn wir in Projekten sind. Aber es ist halt die Mühe wert, weil dann komme ich halt genau in diese Nutzenargumentation rein.
Okay, also das heißt, ich muss einfach die relevanten Leute, die sowohl das Produkt kennen, als auch sehr nah an der Zielgruppe sind, denen ganz viele Fragen stellen, unterm Strich.
Ja, so kommt es rein. Und idealerweise habe ich auch noch irgendjemanden mit an Bord, der die Marke ganz gut kennt, ne, damit es irgendwie wirklich eine große Story wird, damit es nicht nur so eine Auskopplung ist quasi aus einer Serie, ne, sondern halt immer noch im Zusammenhang bleibt. Das sind eigentlich so die drei Parteien, die, ne, es ist ja nicht immer so, dass du jemanden findest, der die Marke wirklich kennt, sondern alle haben irgendwie so ein Gefühl dafür, wie die Marke sein könnte.
Ja. Und du hattest vorhin jetzt die berühmt-berüchtigte Heldenreise auch angesprochen. Mhm. Also das ist ja ein sehr, sehr bekanntes Modell. Wir gehen da gleich mal drauf ein, für alle, die das noch nicht kennen. Was ich aber schon mal direkt sagen kann, ich finde das ziemlich umfangreich und komplex. Und das ist, also ich finde es teilweise eher sogar abschreckend, damit zu arbeiten, weil es einfach so... viele Etappen, sagen wir mal, dieser Heldenreise. So, da will ich nämlich gleich jetzt auch so, ja, kenne ich schon, boah, nee, ist mir zu viel. Da muss ich dich ja mal drauf festnageln, wie kriegen wir das dann ein bisschen einfacher hin. Aber wir gehen erstmal zur Heldenreise. Erzähl mal ein bisschen was über die Heldenreise.
Ja, genau. Also die Heldenreise ist ein Storytelling-Ansatz, den Joseph Campbell irgendwie, ich glaube in den 60ern, herausgefunden hat. Der hat sich halt extrem viele Sagen und Mythen so über unterschiedliche Kontinente angeguckt und hat sich irgendwie gedacht, Mensch, dass die Leute die alle immer wieder erzählen können, da muss ja was dran sein, und hat versucht, Muster zu erkennen. Und dann hat er diese Heldenreise genommen. Ich glaube, der hat, was hat das, 38 Phasen, 64 Phasen, keine Ahnung. Also es ist ein fettes Ding, da bin ich bei dir.
Jo, und Was sind so die relevanten Phasen da drin? Weil ich habe jetzt ehrlich gesagt auch wenig Bock, jetzt irgendwie jeden LinkedIn-Post, den ich absetze, jetzt irgendwie in 64 Phasen zu unterteilen.
Nee, ich gehe die aber erstmal nochmal durch. Ne? Genau. Wir haben ja Zeit, oder?
Ja, genau. Ich gebe dir für jede Phase 20 Sekunden.
Nee, in der Tat, ich war total gefrustet, als ich das erstmal gelesen habe. Ich kenne mich noch nicht, muss alle merken. Ich habe dann aber von Park Howell, ganz interessant, Brand Bewitchery, das Buch gelesen. Und der hat es irgendwie sehr schön auf den Punkt gebracht. Ich glaube, in 10 oder 12 Phasen, ich müsste jetzt selbst mal in den Fingern durchzählen. Aber wenn ich es jetzt mal so unterteile, geht es immer darum, das Erste ist, ich muss halt die Ausgangssituation meiner Zielgruppe beschreiben. Ich habe diesen Kontext, ne? Was ist eigentlich so in diesem Leben los meines Helden? Mhm. Dann gibt es irgendwas, was aber diese heile Welt, in der er eigentlich vermeintlich steckt, erschüttert. Da passiert etwas, was nicht so gut ist. Ne? Also Frodo ist da gerade im Auenland, sein Spanferkel ist total happy, und dann kommt so ein dämlicher Zauberer einher und sagt so, drumherum geht die Welt aber gerade unter. Ne? Das ist irgendwie uncool. Ne? Also das ist so der Punkt, wo man auch im Change oder auch in der Produktgeschichte sagt, so, jetzt wäre eigentlich ein guter Moment, wenn du dich bewegst, weil wenn du dich nicht bewegst, verlierst du was. Das ist so die dritte Phase, ne? wo man sagt, okay, da steht jetzt was auf dem Spiel. Dann in der Chronologie käme jetzt diese Reise dran. Aus meiner Sicht ist es jetzt wichtig, das ist so das Dystopische, jetzt kommt das Utopische erstmal zu erzählen. Also wenn du dich nicht bewegst, geht alles kaputt. Das ist irgendwie keine coole Aussage. Ne? Das ist auch so ein bisschen, glaube ich, der Fehler der Grünen über Jahre. Ne? Wenn wir keinen Umweltschutz machen, dann geht einfach alles kaputt. So, ne? Ja, danke schön, dann geht halt alles kaputt, kann ich auch nichts dran ändern. So, ich habe aber nicht diese Utopie. So, und jetzt muss ich halt gucken, dass ich beschreibe, was passiert denn, wenn du dich jetzt bewegst, wenn du dich auf diese Reise begibst. Und da gibt es einmal so den kurzfristigen Erfolg. Ne? Ich werfe den Ring ins Feuer, das ist gut. Aber das Langfristige, wir sind auf einem neuen Niveau, ne? Die Zauberer gehen alle weg, die Orks sind alle weg, damit ist alles böse aus dieser Welt. Das sind diese zwei Phasen eigentlich, aus meiner Sicht, die wichtig sind dann für die Erfolgsphase. Und dann habe ich diese Reise. Ich muss immer auf dieser Reise erklären, was sind die Schritte. Also es fängt bei, merkt, ich bin schon ein Herr der Ringe-Fan seit langer Zeit. Ne? Also du musst erst in Prancing Pony, dann musst du halt in die Stadt, dann musst du in die Stadt. Ne? Diese Reise wird klar, weil ich auch beschreiben muss, was sind das für Widersacher, die mir entgegenkommen, weil ich habe Angst. Ne? Ich muss was Neues machen, das finden wir alle total ätzend. Wir haben keinen Bock, neue Dinge zu machen, deswegen muss ich diesen Widersacher beschreiben. Und dann gibt es noch den Mentor. Der Mentor ist der Robin jetzt. Ne? Für viele, die B2B Lead Generation machen wollen, ist der Robin der Mentor. Und der hat eine Berechtigung. Ne? Du weißt, wie es geht. Mhm. Und du weißt auch, welche Ängste, welche Hürden da kommen. Und beschreibst dann, wie du halt die Zielgruppe, wie du dann Helden mit auf diese Reise nimmst, um halt den Ring ins Feuer zu werfen.
Ich schmeiß heute noch Ring ins Feuer, ja. Okay, so. Und dann, der Mentor ist da und sagt, hier, ich bin der Großheld, ich kümmere mich da drum und damit ist das Thema dann erledigt.
Das Coole ist, der Mentor ist eben nicht der Held. Ne? Der Mentor ist, wenn wir es jetzt wieder im Business sind, ist die Marke. Mhm. Ist das Management, wenn du jetzt ein Strategieprojekt hast. Aber es ist nicht der Held. Mhm. Das ist Obi-Wan Kenobi. Der läuft halt neben Luke Skywalker. Luke Skywalker ist der Held. Ne?
Okay. Also der Kunde ist der Held dann
quasi. Der Kunde ist der Held. Es ist immer der Kunde, der Held ist.
Okay, also das klingt jetzt schon deutlich kompakter. Also das heißt, realisierbar. Das heißt, ich fange immer an, wie ist eigentlich die Ausgangssituation? Was ist schlechter dran oder warum ist es schlechter geworden zum Beispiel? Mhm. Weil früher haben noch die Messen alle funktioniert. Wieso sollen wir jetzt dieses digitale Zeug machen? So, dass wir da das haben. Also wir müssen den Leuten sagen, ja, da tut was weh und ist ja gar nicht vielleicht deine Schuld. So, ne? Aber wenn du es änderst, dann haben wir die Utopie, dann wird alles gut. Und ich zeige dir jetzt, genau, und das sind noch die Widersacher auf dem Weg. So, und ich zeige dir jetzt, wie das Ganze gut wird.
Genau. Wie du an denen vorbeikommst, ne, und brauchst keine Angst haben. Da geht es vor allen Dingen um diese Unsicherheit, die man da hat. Ne? Also Park Hole nennt es halt unter anderem Nebel des Grauens. Ne? Mhm. Also du weißt, das ist unbekannt. Wenn du dich jetzt auf einmal aus dem Bekannten herausbewegst, dann kommt was Unbekanntes. So das eine, das andere ist der innere Schweinehund. Ne? Ich muss mich bewegen, finde ich ja doof. Ne? Das Spanferkel ist gerade ganz cool. So, da will ich ja gar nicht von weg. Ne, und dann hast du halt wirklich noch den manifesten Bösewicht. Ne, da ist irgendjemand und der erzählt mir irgendwas, der will mir was verkaufen. Ich zahle da viel Geld für und dann wird's wieder nichts. Mhm. Ne, das sind so die drei Ängste, die uns so stecken, die du als Mentor hilfst zu überwinden.
Mhm. So, und jetzt schönes Framework. Mhm. Ich finde es auch relativ griffig dann so, also angekündigt mit viel zu groß und jetzt, das ist greifbar, da kriege ich einen LinkedIn-Post problemlos, also kriege ich in meine, weiß nicht, 4000 Zeichen, die man, glaube ich, hat, ja. Kriege ich unter. Gehen wir mal in die Praxis, also tatsächlich, für einen LinkedIn-Post kann man es, glaube ich, ganz gut nutzen. Wo sollte ich als Marketing-Verantwortlicher das einsetzen, um mein Marketing besser zu machen? Was schlägst du vor? Was sind die Low-Hanging-Fruits da? Und was ist so das große Bild, wo man das dann halt eben auch einsetzen kann?
Also ganz Low-Hanging ist es wirklich, wenn du allein schon eine Kampagne generierst. Ne? Also dir einfach nur zu überlegen, was ist die Ausgangssituation, wo hole ich meine Zielgruppe ab? Das bringt dich auch dazu, überhaupt meinen Zielgruppen zu denken. Ja, auch das ist ja nicht immer gegeben. Dir dann zu sagen, was will ich denn eigentlich sagen? Wo sollen die hin? Mhm. Und was ist mein Hilfangebot? Also mein Call to Action. Wäre das in unserer klassischen Marketing-Sprech, ne, würden wir es dann halt in Call to Action bringen, wo der Mentor sagt, so, jetzt los, mein Junge. Ne?
komm in den Pushen.
Komm in den Pushen. Ich zeig dir, wie es geht. So, das wäre so für mich im Kleinen, da fängt es an. Ne? Das ist auch super als Framework, ziehen wir es ein bisschen größer, zum Briefing der Agentur. Ne, weil da hast du wieder alle Elemente drin, die die Agentur eigentlich braucht, um geile Arbeit zu leisten. Ne, wir haben in der Tat mal ein Projekt gehabt, da wurden wir gerufen, weil der Kampagnenprozess, die haben immer 5 Monate für eine Kampagne gebraucht, weil die 10 Schleifen mit der Agentur hatten. Mhm. In der Folge haben die auch 3 Agenturen schon verschlissen, ne, weil das ist ja so der Favorite jeder Agentur, ne, so, hey, 10 Korrekturschleifen. Und wir haben dann denen halt so ein Storytelling aufgebaut, wo wir gesagt haben, füll das aus, das ist dein Framework. Und damit gehst du dann zur Agentur. Mhm. Und das war super. Also die Agentur war total dankbar. Ne? Die haben uns einmal umarmt und das klappte aber seitdem halt deutlich besser.
Aber wie sah das dann konkret aus? Also das heißt, aus Kundenperspektive, so das ist unser Painpoint, das ist die Disruptive, wo wir gerade drüber stolpern.
Ja.
Und da wollen wir eigentlich hin. Und das sind irgendwie die Widersacher, die wir da im Weg sehen. Bitte sorgt mal, seid jetzt unsere Mentoren und sorgt dafür, dass wir diesen Weg gehen können. So.
In dem Fall war es wirklich so, das Energieprodukt, wir haben gesagt, jetzt überleg dir mal, für welche Zielgruppe ist es eigentlich relevant? Denkt diese Zielgruppe heute? Mhm. Ne, was tut denen gerade weh? Was gefällt denen eigentlich nicht? Also reden wir über Pains und Gains im Grunde genommen. Ne? Was ist jetzt so der Trigger, der es auslöst, dass die jetzt was machen sollen? Mhm. Wie macht ihr das? Was ist eure Lösung? Wie sieht das Endmodell aus? Das müsst ihr euch überlegen. Was beschreibt ihr da? Und dann sagt ihr, bitte noch, wie bringt ihr den Kunden von dieser Dystopie? Ne, wie macht ihr klar, das ist der Trigger, nicht schlimm, Und wie könnt ihr denn jetzt erklären, da ging es um Rüstkosten, ne, was passiert mit meinem Haus? Das beschreibt ihr bitte auch mit, dass das nicht so schlimm wird, wie der vielleicht denkt, derjenige gerade oder diejenige gerade, die das Produkt kaufen sollen. Ne? Und am Ende hat sie halt ein schönes, energetisch sinnvoll strukturiertes Haus.
Finde ich einen sehr, sehr guten Case. Ich nehme das jetzt einfach mal als Aufhänger und schmeiß dir einfach mal so ein paar Ideen rüber, wo ich das vielleicht sehe, wo man es einsetzen könnte. Und du musst das halt eben genau in diesem Case dann einfach mal für mich durchspielen.
Großartig.
Nehmen wir mal Startseite meiner Webseite. Also jemand kommt zum ersten Mal auf die Seite, hat irgendwie dann gesagt, Hamburg Fire habe ich mal als Agentur gehört, kommt auf unsere Seite. So, wie können wir da Storytelling sinnvoll einsetzen? Wir machen ein kleines Kreativspiel hier für dich, Michael.
Ja, total gern. Also wahrscheinlich ist der ja schon mit Vorinformationen ran. Der hat, also in dem Fall hat er ja schon diesen Moment of Truth gehabt, wo er festgestellt hat, oh, irgendwie läuft was nicht so richtig bei uns. Jetzt hat er aber noch Angst, wahrscheinlich die richtige Antwort zu haben. Na, jetzt müsste ich ihn, glaube ich, einmal da abholen. Ne? Also das wäre so dieser Punkt so, hey, du hast irgendwie verstanden, dass Lead-Generierung nicht einfach vom Himmel fällt. Ne? Und jetzt gibt es aber diese Ängste, brauchen wir ein teures CRM-System, damit es funktioniert? Müssen wir eine Riesenkampagne fahren? Brauche ich 50 Leute dafür? All das, was so diese Ängste sind, ne? Das würde ich dann aufgreifen. Und dann wäre aber relativ schnell auch, aber wenn du es schaffst, mein Freund, ne? Dann hast du einen, weiß nicht, dann seid ihr Mike to Flywheel, dann die Leads kommen von alleine, ihr müsst gar nichts mehr machen, ne? Die Welt ist schön.
Das klingt nach Utopie. Aber ganz realistisch, anderes Thema.
Genau, aber ne, so klick hier und ich zeig dir, wie es geht.
Okay, so, ich hatte viele Vorträge.
Ja.
Nächstes Thema. Also ich rede auf der SMX als nächstes mit einem Kunden zusammen, dann zeigen wir, wie wir Marketing-Audits gemacht haben, weil der Kunde auch gesagt hat, ich bin mit meinem Marketing-Setup überhaupt nicht happy. Das war der geschätzte Martin Philipp von Ivalanche. Und ich würde das gerne mal komplett hinterfragen und auf links ziehen. So, wie baue ich einen Vortrag dafür auf? Weil ich bin gerade in der Vorbereitung. Ich nutze das jetzt mal völlig schamlos.
Würde ja, gute Idee, gute Idee. Daran bin ich nicht drauf gekommen. Die Frage ist ja, was willst du rüberbringen jetzt? Also willst du sagen, hier, mach das auch mit uns?
Ja? Nee, nicht pitchen, sondern es geht eher um, das Pitch ist unterschwellig, okay, die haben es drauf, das sollen die Leute einfach nur unterschwellig verstehen, aber wir sagen nie, wenn ihr eine geile Agentur braucht, dann kommt zu uns.
Nein, okay, das ist mir zu platt.
Ne? Nee, es geht eher darum, halt eben diesen Prozess zu zeigen, warum das sinnvoll ist, auch mal sämtliche Sachen, die man macht, zu auditieren und in Frage zu stellen.
Würde ich ganz ehrlich rangehen, also ihr sitzt vor dem Publikum, ich glaube, da wäre so der erste Punkt so, hey, Marketing läuft doch immer, ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie viel von deinen Jahreszielen hast du eigentlich erreicht, ne? Bist du dir eigentlich klar, wenn du Brand Awareness hast, wie viel Brand Awareness hast du denn? Also das wäre für mich so diese Ausgangssituation und dann kommt ja schon der Weg, wäre doch aber cool zu wissen, wenn ich meine Strategie mache, wenn ich meine Aktivitäten für nächstes Jahr plane, ne? Was muss ich eigentlich tun? Wäre das nicht irgendwie ein wunderbares Ding, nicht irgendwie im Dunkeln zu stochern permanent? So, das wäre für mich diese Utopie. Ne? Von der Angstvision her ist es ja dann so, da kommt jetzt der doofe Robin und der sagt mir, was ich alles falsch mache. Wie ätzend ist das denn eigentlich? Ne? Also auch da irgendwie klar zu machen, es geht nicht um Richtung falsch. Es geht um Optionen, die sich auf einmal auftun. Also das wäre so mein Punkt, um das aufzunehmen, um dann zu sagen, hey, und weil ich der Robin bin und ich kenne das ganz oft, ne, wir haben noch keinen Kunden gehabt, der jetzt irgendwie danach gefeuert wurde, weil der CEO dann gesagt hat, du liebe Güte, was macht mein CMO denn da eigentlich?
Was machst du eigentlich beruflich so?
Ja, genau. Ne, und dann kommt halt so der Weg, ne, wie machst du es, was kommt am Ende bei raus und was ist dann vor allen Dingen auch in dieser Verstetigung, ne, klare Pläne zu haben, nicht irgendwie, wer war das, Ford zu sagen, 50% des Marketingbudgets sind vergeben, ich weiß noch nicht welche.
Ja, genau. Finde ich sehr gut. Ich breche jetzt hier ab. Ich muss mir mal meine Präsentation neu bauen. Den finde ich einen sehr, sehr charmanten Ansatz. Den werde ich übernehmen.
Ja, sehr schön. Das freut mich.
Schon mal danke dafür. So, ich überlege mal weiter. Social Media. Eigentlich ja aus meiner Sicht eine wunderbare Möglichkeit, weil es ja sehr, sehr persönlich ist, wenn es gut gemacht ist. So, was, vielleicht musst du jetzt nicht irgendwie aus den Fingern saugen, sondern vielleicht hast du irgendwie Beispiele, wo Unternehmen das großartig machen, eigentlich Social Media, egal welchen Kanal, LinkedIn, Insta, TikTok, whatever, wirklich gut bespielen und da Storytelling-Möglichkeiten nutzen.
Also ich kenne so eine Agentur, Mehrfeuer oder Morfeuer heißt. Nee, ich finde das aber in der Tat, das, was ihr da macht, das ist ja schon viel Storytelling, geht ja auch schon viel damit rein.
Aber tatsächlich unbewusst. Also ich hätte jetzt nie gesagt, wir machen da Storytelling, aber wir
Das ist ja das Ding beim Storytelling, ne? Also wenn du diesen Kundenzentriertheitsgedanken hast, dann gerätst du immer wieder selber auch gut rein. Ne? Mhm. Ich finde zum Beispiel 1,5 macht gutes Storytelling. Wenn wir jetzt auch mal so ich bin ja nicht so viel auf Insta unterwegs, das ist meine Welt, mein Universum ist LinkedIn. Aber wenn ich mir da auch zum Beispiel in der politischen Szene anschaue, ohne dass ich jetzt die Inhalte wirklich bewerten möchte, aber Robert Habeck, ne, der geht halt auch mittlerweile sehr, sehr stark in Storytelling-Ansätze rein und hat auch immer Dystopie, Utopie, Weg dahin. Ne? Mhm. Finde ich sehr stark. Ja, 1,5 habe ich gerade schon gesagt. Ne? 5 Grad Energiewirtschaft ist auch ein relativ starker Player in dem Bereich. Mhm.
Ja, Robert Habeck finde ich als Beispiel auch ganz interessant, weil er halt eben auch immer wieder so diese Fuck-Ups und das, wir sind unzufrieden damit und das läuft noch nicht gut. Aber, und nachdem auch, es wird sehr glaubwürdig und realistisch dann an vielen Stellen dadurch. Klar, viele Leute lehnen ihn per se ab, denen ist egal, was er sagt. Aber ich finde ihn dadurch nahbarer, weil er halt eben auch immer so die Downside von bestimmten Sachen thematisiert, aber halt eben auch sagt, und wir machen uns auf den Weg und nicht mal sagt so, ne, ich bin der große Held, sondern wir machen uns auf den Weg. Finde ich sehr glaubwürdig.
Genau, aber da geht es ja auch drum, ne? Als Mentor musst du halt diese Glaubwürdigkeit aufbauen und dafür sind halt so Fuck-Up-Stories auch gut, um auch zu erklären, so, du weißt, du hast da Angst vor. Mir ist das Gleiche passiert. Ne? Aber ich habe jetzt einen Weg gefunden, darüber wegzukommen. So.
Mhm. Finde ich sehr gut. Und du hattest ja vorhin gesagt, so wen auf die Frage, wen muss man mit einbinden, fällt mir jetzt mal so das Thema noch ein. Kriegt man nicht die besten Geschichten eigentlich aus dem Kundendienst? Ich meine, da prasselt ja eine ganze Menge irgendwie auf diese Menschen ein, wo Leute Probleme haben.
Das ist der Punkt. Wenn du die Pains haben willst, ist der Kundendienst, glaube ich, ganz gut. Das Problem beim Kundendienst ist, da sind die Pains überbetont. Na, also das, was wirklich positiv ist, das kriegst du halt im Kundendienst nicht mit, weil so zumindest wir im deutschsprachigen Raum sind ja so gestrickt. Ne? Wir interagieren, wir machen halt immer dann, wenn wir uns irgendwas nicht passt eigentlich. Ne? Das ist meist negativ konnotiert. Ja. So, und dann beschweren wir uns und das hast du relativ hoch. Das witzigerweise, das ist aber ein Sidetrack eigentlich, ne? So ein Kundendienst kann das ganze Unternehmen unterziehen. Ne? Du hast irgendwie 60.000 Kunden, 600 Beschwerden. Eigentlich eine ganz gute Nummer, aber alle sind, oh Gott, wir haben nur Beschwerden. So, und deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch, ob der Kundendienst wirklich als alleinige Quelle da geeignet ist.
Ja, okay, aber nur wenn man die Fuck-Ups irgendwie quasi haben will. Ja. Macht es Sinn, dass ich meinen Kundendienst, die Leute, die halt da den ganzen Mist abkriegen, in Sachen Storytelling schule, dass die dieses Framework dann auch, um, sage ich mal, unzufriedene Kunden zu besänftigen, dann auch irgendwo anwenden. Ist jetzt mal so laut gedacht.
Ja, das ist jetzt ja so ein bisschen, jetzt kommt der Ork halt zu Frodo und sagt, du, ich kann dir auch helfen. Ne?
Für alle, die Herr der Ringe nicht gelesen oder gesehen haben, ist es eine harte Kost.
Ja, sorry dafür. Das
müssen wir alle gemeinsam durch.
Ich glaube, da wird es schwieriger, weil du gehst ja nicht mit der Offenheit rein, ne? Ich spreche mit einem Mentor, sondern du sagst ja jetzt, du bist der einer der Bösewichte. Ne?
In dem Fall, ja.
So in dem Fall schon. Ich glaube, da sind andere kommunikative Stilistiken besser geeignet.
Mhm. Okay. Hast du sonst Beispiele oder Themenfelder, wo du sagst, probier das unbedingt mal aus, also wirklich komplett ergebnisoffen, sei es ein Messestand, ein Flyer, wie auch immer, Sales Pitch?
Also ich finde es, wie gesagt, in der Kommunikation, im Flyer kannst du es halt auch wunderbar nutzen. Was ich finde, LinkedIn-Posts, ne, da wird mir das Herz aufgehen. Ne? Ich habe viel zu viel, ich wieder auf der 23X-Messe, was meinst du dazu? Ne? Da ist keine Story da drin. Also probiert es aus. Es gibt auch noch eine verkürzte Version, die sogenannte ABT-Regel, and but therefore.
Okay.
Dieses and ist dafür da, dass ich halt die Ausgangssituation beschreibe. Ich sitze bei Robin und der Tisch ist super, da kommt das Bad, ne? Aber das Licht blendet mich sehr stark, ne? Deswegen hat Robin jetzt einen Screen davor gehangen. So, das ist die sogenannte ABT-Regel, eine sehr verkürzte Form, die halt auch gerade so für kleine Content-Happen relativ gut geeignet ist.
Also auch für ein Story-Format im Prinzip so TikTok-Länge.
Ja, ja, genau.
Genau. Da sind dann auch schon deine 10 Schritte sind dann auch schon wieder ein bisschen viel.
Ja, eben. Das ist so der Punkt. Ne? Und wir sind total begeistert. Wir haben es jetzt, wie gesagt, wir haben Storytelling und Strategie verbunden und wir haben das zum Strategy-Telling jetzt ausgebaut. Wir schreiben da gerade ein Buch drüber. Und da ist das wirklich Gold wert, weil du die Leute auch einmal mitnimmst. Ne? Du erzählst nicht mehr eine Strategie, indem du sagst, jetzt müssen wir folgende KPIs erreichen mit den und den Maßnahmen, sondern du hast eine Geschichte, du hast diese Utopie, du motivierst die Menschen einfach, wie du sie mitnimmst auf diese Reise.
Mhm. Wann kommt das Buch raus?
Im Herbst.
Im Herbst.
Wenn alles gut geht, im Herbst.
Okay. Wir sprechen im Winter nochmal. In welchem Stadium nutze ich das im Rahmen der Strategieerstellung? Brauche ich das von Anfang an oder ist das wirklich der Urknall? Oder ist es so, ich habe eigentlich mal eine Strategie aufgebaut und guck mal, dass ich die jetzt einfach noch in ein Story-Format übertragen kriege, damit ich es vielleicht auch in der Organisation irgendwie besser in die Köpfe reinbekomme?
Beides geht. Also wir haben schon Strategien komplett im Storytelling aufgebaut, also Strategy-Telling. Du kannst aber halt auch, das ist ja so ein typisches Beraterwerk, wir haben gerade einen Kunden 180 Slides mit Daten, Fakten, ne? Und da wollen wir hin. Und die Frage so, was ist denn eure Vision? Was ist euer Zielbild? Ne? Ich glaube, das steht auf Seite 78. So.
Ja,
okay. Lass uns das nochmal irgendwie durch Strategy-Telling irgendwie ein bisschen durchkneten und dann kriegst du aber halt auch, kannst du auch das nehmen und das nochmal in diese Story-Form. Hat ein bisschen den Vorteil für viele CEOs, dass die dann das Gefühl haben, ich habe trotzdem noch diese Faktenbasis in der Hinterhand und die gibt mir halt einfach mehr Sicherheit.
Mhm. Und wenn du jetzt sagst, okay, Strategy Telling ist jetzt erst im Herbst verfügbar, wenn jetzt Leute sagen, ich will mich aber jetzt schon früher damit irgendwie in das Thema reinlesen. Hast du Buchempfehlungen, Menschen, denen man folgen sollte? So, wie kann man besser in das Thema reinkommen?
Also wir haben selbst eine relativ große Reihe in unserem Podcast aus dem Maschinenraum für Strategie, Marketing, Vertrieb.
Verlinken wir auf jeden Fall.
Genau, da haben wir es drin. Ein bisschen anders gelagerter Fall, aber wirklich mein Augenöffner im Storytelling, wie gesagt, Park Howell, Brand Bewitchery, das Buch, bezieht sich vor allem auf Marken, lässt sich aber, glaube ich, gut transferieren auf Strategien.
Mhm.
Das wäre so für mich so der Nukleus. Eine 1:1 Kombination kenne ich noch nicht, deswegen schreiben wir das.
Genau, aber auch sonst für Storytelling allgemein, Strategy Telling. Gibt es dann ja erst noch den nächsten?
Genau.
Okay, Park Hold packen wir auf jeden Fall auch mit rein. So, und wenn du jetzt vor einem LinkedIn-Post sitzt und sagst, boah, wie fange ich an? Also wie kriege ich diese erste Hürde irgendwie überwunden? Also hast du da irgendwie so einen Ratschlag?
Also ich persönlich nehme eigentlich wirklich immer End But That vor. Ich überlege mir, was möchte ich jetzt eigentlich aussagen? Was ist die Kernaussage? Das ist mein Hook.
Mhm.
Ja, also damit mache ich neugierig. Und dann überlege ich mir wirklich, was ist diese Ausgangssituation für den diese Aussage relevant sein könnte.
Mhm.
Und dann gehe ich vor und sage so, aber was ist jetzt irgendwie doof bei dem? Und deswegen meine Lösung. Das ist in der Tat mein Weg für LinkedIn-Posts.
Sehr schön. Ich fasse mal zusammen, was ich mitgenommen habe. Wir sind beim Thema Storytelling darauf gekommen, wie wir mit Storytelling mehr Leute erreichen und überzeugen können. Das ist so das, was ich jetzt mitgenommen habe. Und unterm Strich damit auch, haben wir jetzt gar nicht explizit thematisiert, aber ist die logische Konsequenz, mehr Kunden gewinne, mehr Kunden binde und dadurch mehr Umsatz und Gewinn mache. So, um da hier ein bisschen WWL-technisch zu sein, für die Leute, für die Storytelling zu esoterisch ist. Oder wie Seth Godin es halt sagt, im modernen Marketing geht es nicht mehr darum, was du machst, sondern die Geschichten, die du da drumherum erzählst. Und ich glaube, da kann man sich ansonsten auch mal einfach nur eine Präsentation von Steve Jobs anschauen und dann weiß man, wie es richtig gut funktioniert. So, was habe ich mitgenommen? Was ist der Mehrwert von Storytelling? Also zum einen ist es leichter, darüber den Nutzen zu kommunizieren, weil wir automatisch dazu gezwungen werden, diese Nutzerzentrierung mal auch zu machen und nicht dieses Feature-Function-Fucking, was dann gerne von den Ingenieuren gemacht wird und doppelgeflanschte Muffen und keine Ahnung was. Halt eben, sondern was ist der Mehrwert für die Menschen? Und da kommt man gar nicht drum herum, wenn man das Storytelling-Format auch nutzt. Und die Basis dafür ist, dass die Zielgruppe sich wiedererkennt. Das heißt, ich erzähle eine Geschichte, wo meine Zielgruppe sich mit ihren Problemen, mit ihren Herausforderungen wiederfindet, ohne dass man ihnen sagt, du hast ein Problem. Sondern es wird halt eben transferiert, so diese Story ist so ein bisschen der Blitzableiter, hast du es auch so schön genannt, wo ich dann halt eben sehe, andere haben das auch, auch spannend, und so könnte man das dann lösen. Das heißt, man muss den Leuten nicht mit dem Finger drauf stoßen, sondern macht es so ein bisschen unterschwelliger und es bleibt dann halt auch besser hängen. Wenn du jetzt das Gefühl hast, ich habe doch gar nichts zu erzählen, was soll ich denn mal meinen Produkten erzählen? Sprich mal mit dem Vertrieb. Die kennen die Probleme der Zielgruppe und hör da einfach mal nach. Was sind so die Fragestellungen? Was ist so der Moment, wo die Zielgruppe sagt, ja, das kenne ich auch oder ich habe das Problem? Und darauf das Ganze dann aufbauen. Und wenn du dann von dieser ominösen Heldenreise von Joseph Campbell schon mal gehört hast, die wahnsinnig detailliert und granular ist. Da kannst du vielleicht eine Oper drauf aufbauen. Aber wir wollen das Ganze ein bisschen kompakter haben, damit es auch in ein TikTok-Video oder LinkedIn-Post passt. Die kurze Variante beschreibt die Ausgangssituation. Also fang immer mit der Ausgangssituation an. So stehst du gerade da und das ist doof dabei oder das ist jetzt doof geworden. Also diese Erschütterung dann mit reinnehmen. Und dann kommen wir zum Thema Change. Also was musst du ändern? Wie kannst du das Ganze ändern, damit es von, ach, das ist jetzt gerade irgendwie doof, hin zu, boah, guck mal, das ist doch toll, da kannst du hinkommen. Also diese Utopie zeigen. Und auf dem Weg dann auch sagen, ja, das sind die größten Widersacher, das sind die Stolpersteine, die musst du überwinden. Und wenn du das dann gemacht hast, dann wird alles super. Und hier ist dein Mentor, der dir zeigt, wie dieser Weg geht. Und wenn du das machst, dann werden die Menschen sich verstanden fühlen. Sie haben auf einmal ein Ziel vor Augen und wissen auch, es ist erreichbar und vor allem, es ist vielleicht nicht alles ihre Schuld, weil andere haben dieses Problem auch. Und das Ganze kannst du einsetzen in zig Gebieten. Also, Michael hat wunderbar durchdekliniert auf unserer Webseite, wie wir unsere Webseite aufbauen können, wie ich meinen nächsten Vortrag aufbaue, was für mich sehr, sehr hilfreich ist. Ein sehr cooles Beispiel finde ich das Thema Briefing für Agenturen, also sei es für deine Online-Marketing-Agentur, aber auch für andere Dienstleister. Wenn du dein Callcenter auslagerst oder sowas, denen halt eben auch erzählen, was passiert da eigentlich? Und da halt eben nicht ein riesen Briefing-Pamphlet zu machen, sondern über diese Story, über diese Geschichte, die Leute da auch mit reinholen. Und ein ganz spannenden Punkt, den ich auch auf jeden Fall nochmal tiefer verfolgen werde, ist das Thema Strategy Telling, also Storytelling in der Strategieerstellung, weil Strategie kann ein Riesenpamphlet sein, aber es muss ja auch verstanden werden. Es soll ja auch umgesetzt werden. Und dann das, was in Strategy halt oft auf 150 Folien irgendwie runterkaskadiert wird, das einfach mal zu nehmen, zu komprimieren und sagen, das ist die Geschichte, das hier stehen wir. Das ist doof daran und da wollen wir hin. So. Und dann bei solchen Elementen das simpel so zu machen, dass die Menschen es einfach verstehen. So, und wenn dir diese genannten Schritte zu lang sind, dann End But Therefore Framework, also ABT, ganz simpel, nochmal kleiner runtergebracht, das kriegst du sogar in 30 Sekunden TikTok-Video mit rein. So, lieber Michael, das ist das, was ich mitgenommen habe. Was müssen wir noch ergänzen zum Thema Storytelling, was auf keinen Fall untergehen sollte?
Ich glaube, du hast das alles wunderbar gesagt. Ich glaube, dieser Kundenzentrierungsgedanke, der steht für mich ganz stark. Aber ich habe mich irgendwann mal hinterfragt, warum machst du den Quatsch eigentlich so? Ne? Ich komme eigentlich auch aus einer quantitativen Welt, irgendwie OR im Studio mitgehabt und allen drum und dran und bin jetzt Storyteller geworden. Und habe mich dann wirklich intensiv gefragt. Und ich glaube, es ist diese Kundenzentrierung, weil dieser Ansatz einfach die Zielgruppe so stark in den Mittelpunkt stellen kann.
Sehr schön. Dann sind wir uns einig, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Du hast jetzt das große Vergnügen. Ich packe dir die Podcast-Reihe von Michael Stiller mit in die Shownotes rein. Auf jeden Fall mal reinhören. Generell seinen Podcast abonnieren, das lohnt sich auf jeden Fall. Das Buch vorbestellen, sobald es vorbestellbar ist. Das macht ihm wahrscheinlich große Freude und großen Druck dann auch. Und dann natürlich auch nicht vergessen, den Podcast Marketing on Fire zu abonnieren. Falls du das noch nicht gemacht hast, gerne 5-Sterne-Bewertung hinterlassen, eine schöne kommentierende Bewertung noch mit dazu. Kannst du auch im Storytelling-Format machen. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Und bis dahin sage ich noch ganz wichtig, lieber Michael, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und die Einblicke gegeben hast. Das hätte ich fast vergessen.
Danke, dass ich hier sein durfte.
So, dann bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.